Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Viel Spaß.
Der New Work Chat Podcast. Hören Sie rein, denn es ist ein sehr, sehr geiler Podcast. Von und mit Gabriel Rath.
Und damit moin moin und schöne Grüße aus Rostock City, der schönsten Stadt an der deutschen Ostseeküste. Ich bin Gabriel Rath, gut gelaunt, heute wieder für euch da im New Work Chat Podcast Episode 137. Wir sind im fünften Jahr dieses Podcasts. Mir macht's immer noch Spaß. Ich mache das ganz alleine. Es ist ein wunderschönes Hobby, mehr als das, denn es verbindet sich auch mit meiner Arbeit. Ich kümmere mich ja hauptberuflich auch um das Thema Change, New Work, Organisationsentwicklung. Bin ja beim DSGV in Berlin, wohne aber noch in Rostock. Die Frage bekomme ich öfter, wohnst du jetzt in Berlin? Nee, ich bin noch in Rostock, bin aber gerne nach wie vor in Berlin und treffe dort auch Leute. Hab da ja auch schon einen Podcast aufgenommen, den ihr in der letzten Folge hören konntet, die 136 mit Johannes Voithorn von OrgaVision. Heute ist die Jenny von Podewil zu Gast. Sie hat eine wunderschöne Plattform ins Leben gerufen mit ihrem Partner, mit ihrem Team, und zwar Liebsam. Ihr habt vielleicht schon davon gehört, denn es hat ganz viel mit New Work zu tun. Liebsam ist so die einzige Plattform, die die Lücke zwischen Performance Management, Mitarbeiterengagement und Lernprozessen schließt. So die eigene Aussage. Ja, es geht darum, Mitarbeitende zu motivieren, zu binden. Das ist, glaube ich, in der heutigen Zeit extrem wichtig. Und das alles mit einem New Work Ansatz, den sie uns erklären wird. Ja, sie erzählt uns auch, wie sie überhaupt dazu gekommen sind, Liebsam ins Leben zu rufen und was sie vorhaben. Denn das ist eine ganze Menge. In dieser turbulenten Zeit eröffnen sie tatsächlich ihr erstes Büro in den USA, in New York City. Ich als großer New York-Fan habe natürlich auch ein bisschen nachgefragt, finde ich extrem spannend. Und wir reden über mein allergrößtes Lieblingsthema Familie. Auch das ist ihr ein Herzensthema. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und wir hören uns am Ende nochmal wieder. Ja, und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Jenny heute zu Gast ist. Schöne Grüße aus Rostock.
Ja, schön heute dabei zu sein.
Du bist ja in Berlin, da komme ich gerade her. Gestern Abend bin ich gerade aus Berlin wieder nach Rostock gereist. Ich bin ja jetzt so ein kleiner Mini-Wahl-Berliner. Bist du eigentlich Berlinerin?
Ich bin in Berlin geboren und aufgewachsen, ja, in der Tat. Großer Berlin-Freund und Fan.
Das habe ich gerade mit meinen neuen Kollegen, Kolleginnen besprochen. Irgendwie hört man so selten noch das Berlinerische, also den Dialekt. Der verliert sich leider so ein bisschen. Bei dir höre ich das leider auch gar nicht.
Ich muss dazu sagen, meine Eltern sind im Studium nach Berlin gekommen, aus NRW und Niedersachsen. Das heißt, ich bin jetzt praktisch erste Generation Berlin und nicht irgendwie schon fünfte. Da wäre vielleicht schon nicht der Berliner Dialekt noch ein bisschen stärker.
Aber ist das nur mein Eindruck oder erlebst du das auch so, dass eigentlich nicht mehr so viel Berlinert wird, weil sich alles so durchmischt ja auch?
Ja, also ich glaube, der neue Berliner Dialekt ist Englisch, ja. Wenn man zumindest so in Mitte und Prenzlauer Berg unterwegs ist. Nee, aber das stimmt, also nehme ich auch so wahr, verschwindet ein Stück weit. Der, wahrscheinlich gar nicht nur in Berlin, irgendwie gefühlt sind Dialekte überall am Abnehmen alles, mischt sich so im Hochdeutsch.
Ja, bei uns gibt's ja noch in einigen Grundschulen dann so Plattdeutschkurse für die Kinder. Also meine Großeltern können noch Plattdeutsch, aber das hat sich bei uns auch schon so ziemlich aufgelöst, leider, was auch ein bisschen schade ist eigentlich. Du bist ja im Homeoffice, wie ich sehe, oder würde ich jetzt mal raten, arbeitest du lieber zu Hause oder im Büro oder hast du so einen Mix? Wie machst du das?
Also eigentlich bin ich ein großer Freund von Mix, also Leute also im Office sehen, sich immer mal wieder auch irgendwie im Café oder im One-on-One auch mal nicht nur vom Zoom-Bildschirm, sondern direkt zusammenzusetzen. Ich habe allerdings eine knapp 4 Monate alte Tochter und daher ist aktuelles Arbeiten primär im Homeoffice einfacher. Aber ansonsten bin ich ein großer Freund von Mischung, 2-3 Tage im Office, 2-3 Tage zu Hause.
Ja. Ja, wir wollen dich heute ein bisschen kennenlernen. Ich habe ja 2 Einstiegsfragen. Die erste ist, bezieht sich ja so ein bisschen auf meine Rolle als Vater. Ich habe ja 3 Töchter oder meine Frau und ich haben 3 Töchter. Und ich würde dich auch mal bitten, meiner mittleren Tochter Mathilda, die 9 Jahre alt ist, mal zu erklären, was du eigentlich so tust.
Oh, das ist eine schöne Frage. Genau, was wir machen, ist, wir haben eine Software-Plattform entwickelt, also eine Plattform, die dein Papi über seinen Laptop, wo er wahrscheinlich sehr viel Zeit vor verbringt, praktisch damit interagieren kann oder damit sich beschäftigen kann. Und über diese Plattform kann er mit seinen Kollegen, mit denen er zusammenarbeitet, gemeinsam Ziele festsetzen, damit praktisch dein Papi und seine Kollegen auch wissen, was sie gemeinsam eigentlich machen wollen und woran sie so arbeiten und da auch das gleiche Wissen und verfolgen. Das ist so ein Teil. Und dann geht's darum, dass dein Papi und seine Kollegen sich gegenseitig Feedback geben, also einander erklären können, hey, was machst du denn eigentlich schon super, Papi, und wo kannst du noch besser werden? Also auch das praktisch gemeinsam über diese Plattform zu machen und dann auch zu wissen, hey, das Unternehmen, wo dein Papi arbeitet, was macht das denn eigentlich schon gut und wo muss das Unternehmen sich noch verbessern, damit dein Papi glücklicher bei der Arbeit ist und dann abends mit bester Laune mit dir wieder spielen kann.
Das hört sich sehr gut an, das hast du sehr schön erklärt. Ja, und die zweite Frage, die ich meinen Gästen auch immer gerne stelle und Gästinnen, mit welchen 5 Hashtags würdest du dich eigentlich beschreiben? So eine Barcamp-Frage.
Darf ich ins Englische abdriften?
Gerne.
Ich glaube, das erste ist Impact-getrieben. Mhm. Das zweite ist lerngierig. Das dritte wäre menschenorientiert. Das vierte wäre tech-affin. Und das fünfte wäre Familienmensch.
Ich bin ja auch ein großer Familienmensch, aber ich würde gerne mal auf das lerngierig eingehen. Also neugierig höre ich ja manchmal, lerngierig habe ich, glaube ich, noch nicht gehört. Warst du schon als Kind lerngierig in der Schule? Weil wenn ja, würde ich gerne wissen, wie ich das meinen Kindern beibringe.
Ich glaube, ich war immer sehr neugierig, lernbegeistert und wissbegierig. Und ich glaube, das ist so mein zentraler Motivator, der mich antreibt. Ich glaube, so ein bisschen meine Superpower ist Fragen stellen. Und ich war wahrscheinlich das nervige Kind, was die endlosen Fragen gestellt habe und meine Eltern damit maximal nerven konnte.
Und wenn du nochmal so zurückschaust, wie hast du deinen Einstieg eigentlich in die Arbeitswelt gefunden? Wir reden ja viel über Arbeit, ihr ja auch bei euch natürlich ganz viel. Wie kann man Arbeit verbessern und am Ende dadurch auch irgendwie glücklicher werden? Für viele ist es aber auch schwer, irgendwie diesen Einstieg zu finden, überhaupt zu gucken, was mache ich und wie arbeite ich, was liegt mir vielleicht? Wie hast du da so deinen Einstieg genommen?
Ich habe während des Studiums super viele Praktika gemacht, also wirklich ganz unterschiedliche Dinge ausprobiert und eigentlich immer so ein bisschen mit dieser Impact-Orientierung, was, glaube ich, auch eins meiner Hashtags ja gerade war. Also ich habe mein erstes Praktikum bei einem Social Enterprise in Indien, in Orissa, einem der ärmsten Bundesstaaten oder Bundesländer Indiens gemacht. Ich habe bei der UN-Praktikum gemacht, bei der ständigen Vertretung Deutschlands, also praktisch Teil des Auswärtigen Amtes, wenn man so will, bei einem Unternehmen, was sich damals mit Carbon Trading, also so einem CO2-Zertifikate handel, damals auch unter dem Kyoto-Protokoll beschäftigt hat, auch mal bei einer Bank, also mir so ganz, ganz unterschiedliche Dinge angeschaut. Mhm. Und dabei eigentlich über mich gelernt, dass mir es eben wichtig ist, an, sagen wir, Themen, Problemen, Herausforderungen und Produkten zu arbeiten, die irgendwie so ganz naiv betrachtet die Welt besser machen. Und gleichzeitig auch gemerkt, als ich in dieser UN-Maschinerie oder auch bei der ständigen Vertretung war, dass ich irgendwie nicht so darin aufgehe, wenn ich Teil eines Riesenapparats bin, weil ich einfach auch ein Stück weit ungeduldig bin. Also ich möchte einen sehr direkten Zusammenhang zwischen dem, was ich mache und dem praktisch, was ich bewege, also sehr unmittelbar sehen. Mhm. Und das habe ich damals eigentlich am stärksten bei dieser CO2-Zertifikate Projektentwickler und Handelsunternehmen, gar nicht so große Unternehmen in Zürich damals, gesehen, wie dieses sehr unternehmerisch geprägte Unternehmen echt irgendwie, das irgendwie sehr viel unmittelbar greifbarer war. Also das war so praktisch mein Weg durch diese ganzen Praktika. Und ich habe dann nach dem Studium bei einem Cleantech-Startup angefangen zu arbeiten. Also wieder impactorientiert, kleine Firma, als ich startete, waren es irgendwie 35 Leute. Und es musste meiner Ungeduld irgendwie entsprechen und auch diesem Wunsch, irgendwas mitzubewegen.
Hm. Ja, du hast viele spannende Stationen hinter dir, kann man auch auf deinem LinkedIn-Profil ja so ein bisschen nachverfolgen. Auch international, und da kann man, glaube ich, das kann man ja auch den Kindern immer mitgeben, also lernen viel kennen, viele Kulturen, erweiter so deinen Horizont. Ich war ja 8 Jahre insgesamt weg aus Rostock, wo ich jetzt wieder bin, und als ich dann so wiederkam 2012 und dann auch mit Freunden sprach, die hier nie weggezogen sind, da habe ich immer gedacht, das ist so schade, dass ihr das nicht mal, weil irgendwann machst du es nicht mehr, ne? Wenn du dann, glaube ich, so 30, 35 bist, dann weiß ich nicht, dann ist es unwahrscheinlicher zumindest, dass du nochmal so deine Base verlässt. Aber das ist ja extrem bereichernd. Also würdest du den Kindern heutzutage auch empfehlen, also macht viele Erfahrungen. Wir hatten ja früher diese Generation Praktikum, musste ich gerade dran denken, was du erzählt hast. Ich weiß gar nicht, ob das noch so gängig ist, so mit Praktika, wie das ist. Aber es gibt einem ja die Möglichkeit, so reinzuschnuppern. Und diesen Praxisbezug, den vermisse ich ja oft auch als Vater, wenn ich so Richtung Schule gucke. Dann ist irgendwann die Schule vorbei und dann müssen die Kinder gucken, was sie machen. Ne?
Also ich glaube, dass es auch ehrlicherweise nie zu spät ist, nochmal ins Ausland zu gehen oder irgendwie an einen ganz anderen Ort zu ziehen. Also ich glaube, das würde ich wahrscheinlich sogar so ein bisschen hinterfragen. Ich glaube, wenn man es möchte, kann man es immer machen. Ja. Also wir sind jetzt auch dabei, wir sind jetzt auch schon über Mitte 30 oder knapp über Mitte 30 und gehen jetzt nochmal als Familie nach New York für 2-3 Jahre, weil das im Kontext von Liebsam sehr viel Sinn macht. Ich glaube, meine Eltern würden lieber, dass wir irgendwo hier in Deutschland ein Haus kaufen und uns setteln und die Enkelkinder immer in der Nähe sind. Also natürlich hat das auch traurige und gute Seiten, aber ich glaube, es ist nie zu spät, nochmal ein Abenteuer zu wagen, auch als Familie. Und ich würde immer meine Kinder dazu ermutigen, neue Erfahrungen zu sammeln, diverse Erfahrungen zu sammeln, und ich glaube, das gibt einem wahnsinnig viel, und die unterschiedlichen Perspektiven, die man damit bekommt, daraus nimmt man Schöpfen fürs ganze Leben.
Ja, und ich habe auch manchmal den Eindruck, das ist wie so ein Muskel, also ich merke das bei mir auch durch diesen Podcast, den mache ich jetzt seit 4 Jahren, und irgendwie werde ich auch immer neugieriger, weil ich Leute kennenlerne und da so in diese Welten auch schauen kann, wo kommen die her, was machen die, warum machen die das. Und dann eröffnen sich so ganz viele neue Welten, die man gar nicht so auf dem Schirm hatte. Und irgendwie stärkt das noch so diese Neugier oder ja diese Wissbegier vielleicht auch ein Stück weit. Man muss das aber so ein bisschen anfüttern irgendwie, ne?
Ja, total. Ich glaube, man kann ja auch ganz unterschiedliche Erfahrungen direkt vor der Haustür sammeln. Also ich weiß nicht, wenn man mal so eine Woche auf so einem Fischkutter von Rostock aus irgendwie fahren würde, würde man bestimmt auch ganz viele neue Perspektiven sammeln. Oder was mich immer total reizen würde, mal schauen, ob ich das irgendwann mal unterbekomme, mal so irgendwie ein paar Wochen oder einen Sommer auf so einer Alm zu verbringen, wo du nochmal irgendwie ganz anders irgendwie back to the basics bist. Also ich glaube, man profitiert ja wahnsinnig von diversen Erfahrungen, oder Kinder profitieren auch sehr von diversen Erfahrungen, und die können irgendwie nah oder fern irgendwie stattfinden. Mhm. Aber genau, das würde ich immer versuchen zu ermöglichen.
Erzähl uns auch gerne nochmal die Story, wie es eigentlich zu Liebsam kam.
Genau, also Kaitan, mein Co-Founder und ich, wir haben beide in der Tech-Branche gestartet nach unserem jeweiligen Studium. Und ehrlicherweise auch zu einer Zeit, wo irgendwie es noch nicht so sexy war wie heute, wo gefühlt ja irgendwie jeder in einem Startup in Berlin arbeiten möchte. Und für mich war die prägende Erfahrung, ich habe damals eben bei diesem Cleantech-Startup angefangen, super tolle Mission, wunderbares Gründerteam und sehr, sehr coole Firma. Und dann zu sehen, wie gleichzeitig in dieser Wachstumsphase eigentlich so 3 Dinge passiert sind. Und zwar, als die Company dann sehr stark wuchs, hat sich einerseits, würde ich sagen, das Neudeutsch-Alignment, also die Klarheit, was wollen wir denn eigentlich gemeinsam erreichen und was sind so die Schritte, wie wir da hinkommen, ne? Auch als eine Company, nicht als irgendwie Silos von Teams, die gar nicht mehr so effektiv miteinander arbeiten. Mhm. Und dieses Alignment ist so ein bisschen in dieser Wachstumsphase verloren gegangen. Das war so die erste große Friktion. Die zweite war auch die Kultur, die in der Anfangsphase sehr stark das Unternehmen geprägt hat, wurde nicht ganz so stark irgendwie mit nach oben entwickelt auf diesem Wachstumspfad, was auch wiederum schade war, weil die Kultur ist ja letztlich auch das Umfeld, in dem Menschen erfolgreich sein können in einer Firma. Mhm. Und das dritte war, es gab eigentlich keine Strukturen, Prozesse, um Menschen in ihren Rollen zu entwickeln. Und gerade auch mit vielen jungen Führungskräften war das letztlich etwas, was glaube ich, auch dem Unternehmen extrem gut getan hätte. Und im Endeffekt zu sehen damals, ich habe in der Schweiz auch Wirtschaft studiert und da war irgendwie Organisation, Führung, das waren so total ungreifbare Themen, ne? Und dann auf einmal in diesem Unternehmen zu sehen, wie das Alignment, die Kultur, die, sagen wir mal, Menschenentwicklungs- und Unterstützungsprozesse über den Erfolg des Unternehmens einfach ganz maßgeblich entscheiden. Es ist nicht irgendwie nett zu haben, sondern es ist eine Basis, auf der Erfolg für den Einzelnen, aber auch fürs Unternehmen letztlich gedeiht. Und das war für mich so ein total greifbarer Moment. Kaita, mein Co-Founder, hat sehr ähnliche Erfahrungen gemacht. Und dann haben wir, nachdem wir noch ein paar andere Sachen danach gemacht haben, jeweils gesagt, Mensch, wir wollen eigentlich eine Lösung entwickeln, die die Blaupausen, die Werkzeuge Firmen und mit Menschen an die Hand gibt, eben genau dieses Alignment, eine gute Organisationskultur und letztlich auch die Möglichkeit, Menschen zu entwickeln und als Führungskraft seine Mitarbeiter zu entwickeln, sehr, sehr einfach macht und da einfach ein gutes Grundgerüst in Firmen schafft. Und das machen wir heute.
Ja, ihr bringt da auch richtig Transparenz rein. Ich habe ja auch den Eindruck, dass es gibt ja nach wie vor, glaube ich, nicht so ganz wenige Führungskräfte, die auch noch ihre Bauchschmerzen haben mit dieser ganzen Remote-Homeoffice-Thematik, auch wenn sie nicht mehr so ganz neu ist. Aber ich glaube, einige haben jetzt gehofft, jetzt kommen wir wieder zurück ins Büro und jetzt ist es irgendwie so ein Mix, keine Ahnung, wie der aussieht. Und ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass einfach die Transparenz oft fehlt und sie dadurch Angst haben, dass sie nicht mehr up-to-date sind und nicht mehr Bescheid wissen, wer macht hier eigentlich was. Im Büro ist man einfach so durch die Büros, durch die Flure gegangen und hat dann sich kurz mal ein Update geholt. Und mit einmal ist das nicht mehr so, diese Zufälligkeit. Und ich glaube, wenn die Transparenz an vielen Stellen mehr da wäre, zu wissen, wer macht hier eigentlich gerade was und steht wo, dann wäre da schon viel geholfen. Das hat ja gar nicht so viel eigentlich mit Kontrolle, aber viel mehr mit Transparenz zu tun, die oft immer noch fehlt in Unternehmen.
Obwohl ich finde, dass zum Beispiel Transparenz viel wichtiger ist in praktisch sogar eine andere Richtung. Ne? Also ich meine, selbst im alten Office, wo alle praktisch in einem Raum saßen, nur Anwesenheit heißt ja nicht, dass die Leute irgendwie gute Arbeit machen. Ne? Also ja. Ich glaube, wenn jemand unmotiviert den ganzen Tag in seinem Büro saß und irgendwie vielleicht, was weiß ich, Facebook-Nachrichten geschrieben hat, wenn der Chef nicht gerade über die Schulter kommt, dann war das ja auch noch eigentlich nicht das, was man wahrscheinlich gemeinsam erreichen möchte. Und ich glaube, das Wichtigste bei Transparenz ist erstmal, eine Transparenz zu haben, wo wollen wir als Unternehmen denn eigentlich hin? Mhm. Ne? Was ist praktisch das, was wir gemeinsam erreichen wollen? Und was ist die Rolle jedes Einzelnen auf diesem Weg? Ne? Also beispielsweise, wir arbeiten intern auch mit OKRs. Wir haben aber erstmal sehr klar definiert, was ist unser Unternehmenspurpose. Wir wollen Arbeit für Menschen erfüllender machen. Und dann ist es im Endeffekt so, dass wir eine gemeinsame Transparenz schaffen über unsere OKRs, Objectives and Key Results, also einfach eine Ziele- und Strategie-Runterbrechmechanik, was wir in einem gewissen Jahr als Unternehmen erreichen wollen, was wir in einem gewissen Quartal erreichen wollen und was jedes Team praktisch dazu beiträgt. Ne? Und da gibt es auch einen Prozess, dass praktisch die Teams mit erarbeiten, was denn jetzt eigentlich praktisch sie machen können, um uns als Unternehmen bestmöglich in diese Richtung zu bringen. Also ich glaube, diese Transparenz, wo wollen wir gemeinsam hin und was ist dein Beitrag? Und dadurch schafft man eine Motivation, dass der Einzelne da mitgehen möchte, ist ja viel wichtiger als, ich möchte jetzt nicht eine Transparenz schaffen, ob die Person, weiß ich nicht, dreimal am Tag in der Nase gebohrt hat.
Nee. Aber also das Transparenzthema, das zählt natürlich unabhängig von Homeoffice oder im Büro sein. Aber generell fehlt die, glaube ich, oft noch. Und die brauchen ja genauso Mitarbeitende, was machen eigentlich meine Chefs? Ne? Das ist ja auch oft nicht klar. Und das ist für Chefs dann manchmal eben schwierig, das auch zu teilen, wo sie gerade sind und wo sie vielleicht auch Schwierigkeiten haben, ne? Und vielleicht auch hinterherhängen. Mhm. Und da finde ich es natürlich gut, dass es solche Tools gibt. Wie arbeitet ihr denn so zusammen? Du hast schon erzählt, es geht jetzt auch Richtung New York. Das hat dann auch mit Zeitverschiebung noch zu tun. Da muss man sich schon gut organisieren. Was hilft euch da so?
Also ich glaube, was uns sehr hilft, dass wir einfach eben eine Klarheit schaffen, was ich gerade gesagt habe, was wir gemeinsam erreichen wollen. Und dann eben auch ein Stück weit, was sind so die Schritte? Wir planen dann sogar quasi, was sind unsere Initiativen in einem bestimmten Quartal, die wir, also praktisch strategische Initiativen, was sind so die nächsten Meilensteine, die nächsten Projekte, die wir abschließen müssen, um praktisch auf unserem Weg einen Schritt weiter zu können. Und das ist beispielsweise alles, praktisch die OKRs sind bei uns in Liebsam, in unserem eigenen Tool praktisch sichtbar. Und darüber hinaus haben wir Notion, was so ein praktisch wie so ein modernes Intranet ist, wo sehr klar auch noch diese Initiativen und die Details dessen, woran wir eigentlich aktuell arbeiten, aber praktisch Outcome-getrieben, nicht Input-getrieben. Ich habe jetzt irgendwie 3 Stunden darauf gearbeitet, sondern hey, das ist eigentlich der Fortschritt auf dem Projekt. Irgendwie das wissen wir jetzt schon, ist da quasi sehr sichtbar. Und dann ist es so, dass was mir zum Beispiel auch total hilft, ist nicht in die Arbeit so jeden Tag und jede Woche einfach so reinzustolpern, sondern beispielsweise montags morgens oder sonntagabends oder nachmittags setze ich mich hin und schaue mir mal an, was sind denn eigentlich so die wichtigen 3 Top-Goals, die ich für die nächste Woche habe. Was möchte ich irgendwie wirklich vorantreiben? Was möchte ich wirklich erreichen? Weil man sonst ja oft das Wichtige vor lauter dringenden Themen nicht macht. Und dann beispielsweise morgens immer noch so ein kurzes Check-in zu machen, wo ich mich nochmal hinsetze und heute sind irgendwie das und das und das die Themen, die ich vorantreiben möchte, die ich schaffen möchte, um praktisch irgendwie an meinen Top-Goals, an meinen Initiativen, an meinen praktischen OKRs dieses Quarters voranzukommen. Und das ist sowas, was wir versuchen, jedem bei uns so ein bisschen auch beizubringen, wie strukturiere ich denn meine Arbeit, damit ich eben praktisch an den richtigen Dingen vorankomme. Ne? Das sind so praktisch kleine Wege. Diese Check-ins finden teilweise eben auch auf Slack statt, sodass ich praktisch die morgens transparent mache, dass die anderen auch so ein bisschen sehen, ah Mensch, irgendwie Jenny arbeitet daran, vielleicht hat da jemand noch eine Idee, dann kann er mir zurufen, ich habe doch auch schon mal in der Richtung was gemacht, sodass man praktisch so die Synergien so ein bisschen auch an der Stelle auch hebt. Und es geht wirklich bei diesen Check-ins auch nicht darum, irgendwie zu kontrollieren, sondern letztlich sich selbst zu disziplinieren, einmal darüber nachzudenken und nicht in den Tag zu stolpern und gleichzeitig eben auch zum Beispiel diese Synergiemöglichkeiten durch eine gewisse Transparenz, wer arbeitet eigentlich gerade woran, letztlich zu ermöglichen. Mhm. Und sonst ist es so, dass wir halt viel Slack nutzen für asynchrone Kommunikation und dann aber auch sehr darauf achten, dass wir praktisch zu den richtigen Themen Meetings haben, dass wir regelmäßige One-on-Ones haben. Also ich habe mit jedem meiner Direct Reports ein wöchentliches One-on-One. Und da nutzen wir letztlich auch unsere eigene Plattform, das Meeting-Modul. Und da ist es einfach so, dass wir sehr klar sind, dass es vor jedem Meeting eine Agenda gibt, wo einfach drin steht, Mensch, irgendwie darüber möchte ich mit dir sprechen. Und ich habe zum Beispiel eigentlich immer liebsten offen und wenn mir irgendwas einfällt, hey, mit dem und dem möchte ich noch darüber sprechen, dann mache ich mir einfach immer direkt einen Talking Point in mein Meeting und dann weiß ich, dass ich die Zeit, die wir dann haben, auch praktisch nutze, um über die wichtigen Themen zu sprechen. Und da sprechen wir natürlich auch nicht nur um irgendwie inhaltliche Themen, sondern geht's auch mal darum, hey, wie geht's dir gerade, wo stehst du, wie kann ich dich noch unterstützen in deiner Rolle oder lass uns mal einen Schritt zurückgehen. Was sind eigentlich deine Entwicklungsziele, wo willst du hin und auch immer da wieder zu gucken, ne, dass du praktisch dieses Begleiten jedes Mitarbeiters auf seinem Entwicklungsweg auch praktisch immer ein regelmäßiger Check-in dazu stattfindet.
Ja, ich habe gerade die Ergebnisse einer Studie gelesen, da ging es darum, was erwarten Mitarbeitende von ihrem Unternehmen oder von einem Wunschunternehmen eigentlich. Da sind ja auch noch so Klassiker dabei wie gutes Gehalt und Stabilität, aber es sind natürlich auch so Sachen wie Aufgaben, die natürlich passen und Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Was habt ihr da so für Erfahrungen gemacht? Was motiviert die Leute? Was bindet die Leute positiv auch? Und was demotiviert auf der anderen Seite?
Also ich glaube, dass ein sicherer, gut bezahlter Job schon auch so ein Hygienefaktor ist, der einfach auch wichtig ist. Wir machen auch mindestens einmal im Jahr so ein Gehaltsbenchmarking, wo wir gucken, Mensch, zahlen wir unsere Mitarbeiter eigentlich weiterhin fair? Wir zahlen auch marktüberdurchschnittlich für unsere Branche und die Art von Unternehmen, wo wir sind, weil wir einfach glauben, wir haben extrem gute Leute und die müssen man auch praktisch dementsprechend fair kompensieren. Ich glaube, das sind aber Hygienefaktoren. Ne? Also ich glaube, die Zeiten, in denen jemand nur wie oder praktisch der Durchschnitt, der sagen wir auch Millennial Workforce, der geht, glaube ich, nicht zu einem Job, der irgendwie unterirdisch ist, nur weil ein gutes Gehalt gezahlt wird. Ne? Deshalb für mich waren das Hygienefaktoren. Und was dann, glaube ich, wichtig ist, ist einfach, weil Arbeit für viele ja doch auch ein gewisser Anteil von Selbstwirksamkeit und Erfüllung darstellt, dass wir als Unternehmen beispielsweise einfach sehr klar machen, was ist denn eigentlich unsere unsere Purpose, eben Arbeit erfüllender zu machen, dann eben auch Menschen an Bord zu holen, die wirklich auch für dieses Thema brennen. Wir würden immer schauen, dass wir Leute praktisch mit an Bord holen, die eine intrinsische Motivation auch haben, an diesem Thema arbeiten zu wollen, weil es, glaube ich, einfach eine andere Energie letztlich freisetzt. Ne? Also ich glaube, so das sehr, sehr klar zu machen, wofür stehst du als Unternehmen, wo willst du hin? Wir haben sehr klar unsere Werte definiert, was uns wichtig ist. Ich glaube auch, dass der Erfolg, den wir unternehmerisch haben, sehr, sehr in unserer Kultur und diesen Werten begründet ist. Mhm. Auch das ist, glaube ich, was einfach ein Umfeld, wenn ich mich mit den Werten des Unternehmens identifizieren kann, was extrem viel Energie und Kraft freisetzt. Und ich glaube, das Dritte, neben Klarheit, wo wollen wir hin und wie arbeiten wir gemeinsam, was sind unsere Werte, ist das Dritte, dass wir schon auch sehr, sehr klar mal gucken, was ist denn die Weiterentwicklungsmöglichkeit für jeden Einzelnen? Was sind so deine nächsten Entwicklungsschritte, die Ziele, an denen du arbeiten möchtest, und haben sehr, sehr klar so Karrierepfade definiert, wo auch beispielsweise ein gleichwertiger Expertenpfad neben einem Führungspfad vorhanden ist. Ne? Weil ich glaube, es gibt auch total attraktive Expertenrollen. Ich glaube, auch nicht jeder muss und will Führungskraft sein. Nee,
das habe ich auch gelesen. Wollen immer weniger. Also es war zu lesen.
Das Interessante ist, es sagen immer alle, ich sehe schon auch noch echt, also ich glaube, es gibt ja wirklich sogar Menschen, die sagen, Mensch, in der Generation irgendwie Millennials, Post-Millennials, da will ja gar keiner mehr Chef werden. Das sehe ich jetzt ehrlicherweise nicht. Ich sehe schon auch viele Leute, die Ambitionen haben, auch den Pfad zu gehen. Nur ich glaube, es ist wichtig aufzuzeigen, dass es eben noch einen gleichwertigen Expertenpfad gibt, ne? Und praktisch irgendwie berufliches Fortkommen ist nicht immer mit, ich muss Chef werden, sondern wenn du irgendwie super gut in einer Sache bist und die weitermachen möchtest, warum nicht der Expertenpfad?
Ja, spannend ist natürlich dann die Frage, wie bezahlt man das Ganze? Also wie entlohnt man dann fair? Früher war das ja sehr einfach, Führungskraft, mehr Verantwortung, mehr Geld, fertig, aus. Und heute ist es ja, wie du sagst, man hat eben auch seine Experten und die müssen ja gar nicht immer Führungskraft sein, sondern die können ja auch einfach top in ihrem Job sein. Aber ja, da erlebe ich gerade ganz viele Experimente bei Unternehmen, also einige, die auch mit Transparenz anfangen zu arbeiten, andere, die ein Einheitsgehalt haben, andere sagen, nee, wir machen das so wie bisher, das funktioniert gut. Habt ihr euch mit diesem Thema schon ein bisschen intensiver beschäftigt?
Also wir machen, wie gesagt, ein sehr praktisch klares Gehaltsleveling und Benchmarking und haben eben sehr klar bestimmte Erfahrungen, bestimmte quasi Möglichkeiten, warum man in den nächsten praktisch Schritt kommen kann, was jetzt vielleicht sogar ein bisschen bürokratisch klingt, was aber meines Erachtens extrem wichtig ist, weil wir als Unternehmen auch sehr auf Diversity, Equity, Inclusion, also praktisch Fairness zwischen unterschiedlich diversen Gruppen achten. Und wenn ich im Endeffekt möchte, dass ich beispielsweise eine möglichst faire Gehaltsstrukturen habe zwischen unterschiedlichen Gruppen, ist ein System, was eben sehr vorhersehbar ist, was praktisch sehr fair ist, einfach einen Weg zum Beispiel sicherzustellen, dass ich da eben eine sehr, sehr gute Fairness habe und nicht jemanden, der vielleicht einfach es gewohnt ist, irgendwie besser für seinen, für sich selbst zu verhandeln, einfach zum Beispiel für dieselbe Rolle eine ganz andere und dieselbe Performance ein ganz anderes Gehalt bekommt als jemand, der da vielleicht einfach irgendwie zurückhaltender ist, weil er oder sie noch nicht lange in Deutschland ist, nicht so privilegiert aufgewachsen ist, praktisch eine Gruppe ist, die vielleicht mehr Gegenwind in der Gesellschaft bisher bekommen hat. Also ich glaube, deshalb sind solche Faktoren auch total wichtig unter einem Diversitätsgesichtspunkt.
Interessant wäre auch nochmal so einen Einblick zu bekommen in eure Unternehmensentwicklung. Wie viele seid ihr jetzt aktuell? Was habt ihr so vor? Du hast schon so ein bisschen angeteasert, es geht jetzt auch nochmal nach New York. Erzähl mal, wie sieht das aus? Was habt ihr da auch vor?
Genau, wir sind ja insofern ein untypisches Startup oder inzwischen Scale-Up, dass wir ganz, ganz lange aus dem Cashflow gewachsen sind. Also praktisch, dass die Verträge, die wir mit unseren Kunden abgeschlossen haben, das Geld daraus haben wir quasi ins Wachstum reinvestiert und sind dennoch genauso schnell gewachsen wie so diese ganzen klassischen von Venture-Capital-Investoren finanzierten Firmen. Wir sind sehr, sehr schnell gewachsen, aber eigentlich mit einem relativ kleinen Team. Also wir haben mit einem sehr guten Produkt und sehr guten Prozessen doch sehr viele Kunden betreuen können, erfolgreich machen können und genau, haben uns dann aber entschieden, Anfang dieses Jahres doch eine externe Finanzierungsrunde aufzunehmen und einen US-Investor, so einen sehr guten US-Investor mit an Bord geholt, Und da sind 60 Millionen US-Dollar in dieser Series A-Runde bei uns ins Unternehmen geflossen, sodass wir natürlich jetzt auch das Team nochmal, sagen wir mal, deutlich schneller aufbauen können, um eben noch einen viel stärkeren globalen Kundengruppen letztlich bedienen zu können. Wir haben immer schon globale Kunden gehabt. Ne? Wir haben auch davor schon 20% unserer Kunden in Nordamerika gehabt, auch praktisch ein Drittel ungefähr außerhalb Deutschlands in Europa. Und sind dann jetzt inzwischen, dieses Jahr ist das Team eben sehr stark gewachsen. Wir haben uns schon teamseitig mehr als verdoppelt in diesem Jahr und sind jetzt so circa 130 Leute. Ich konnte es dir früher immer auf die exakte Zahl genau sagen. Inzwischen ist es gar nicht mehr so einfach, weil irgendwie gefühlt jede Woche ein paar neue Leute starten. Und sind jetzt eben 130 Leute und zwar auf zwei Standorte verteilt. Berlin, was so unser Ursprungshub ist. Und das zweite Hub, was wir eben jetzt aufbauen, ist New York. Da sind es inzwischen auch schon so 25 Leute. Und Organisation wächst eben sehr schnell und die Kundschaft wächst quasi noch schneller, sodass es irgendwie total schön ist, eben diese Kunden auch international eben jetzt auch mit vor Ort im Team bedienen zu können.
Was ist die größte Challenge beim Wachstum?
Ich glaube, es gibt total viele Challenges, ne? Ich meine, du musst dich quasi als Führungskraft, als Unternehmen ständig ein Stück weit neu erfinden und gleichzeitig darauf achten, die Stärken, die du hast, eben nicht zu verlieren. Also beispielsweise, wir achten sehr darauf, dass wir es schaffen, unsere Kultur oder den Kern unserer Kultur beizubehalten. Und gleichzeitig ist eine Kultur, verändert sich natürlich immer ein Stück weit. Wir haben jetzt auf einmal auch sehr viele amerikanische Mitarbeiter. Auch das hat natürlich einfach auch einen Effekt auf die Kultur, was aber auch schön ist. Es bringt neue Impulse, es schafft weitere Diversität. Und sicherlich die Kultur beizubehalten, trotz dieses schnellen Wachstums, ist was, wo wir einfach sehr bewusst unterwegs sind, was aber natürlich sicherlich auch Herausforderungen mit sich bringt und dann aber auch alle Bereiche der Organisation gleich schnell zu skalieren. Ne? Jetzt irgendwie merkst du auf einmal, oh Mensch, haben wir genug Leute im Marketing oder haben wir genug Leute im Vertrieb oder haben wir genug Leute im People-Team? Also da eigentlich immer zu schauen, dass das alles so gleichmäßig wächst und man nicht merkt, oh Gott, in dem Bereich sind wir jetzt viel zu knapp aufgestellt. Das ist sicherlich das, was uns auch sehr stark umtreibt und wo wir es manchmal gut schaffen und manchmal auch nicht so gut schaffen.
Ja, und ich stelle mir diesen Umzug auch mit einer Familie ins Ausland und dann nach New York auch, also stelle ich mir nicht einfach vor. Da ist mit Sicherheit einiges zu organisieren. Wie handelt ihr das? Wie macht ihr das? Also ich stelle mir das als Riesenprojekt vor oder hast du jemanden, der euch da unterstützt?
Nee, ich meine, das ist, ich glaube, es ist ein totales Abenteuer, ne? Mit einer Familie mit zwei kleinen Kindern, 4 Monate oder knapp 4 Monate und gut 2 Jahre, auf einmal irgendwie nochmal umzuziehen. Ich glaube, das ist was, wo wir uns als Familie total für begeistern können und glauben auch, dass die Kinder davon total profitieren werden, dann nochmal ganz andere Impulse zu bekommen. Und gleichzeitig, ich meine, wenn es jetzt mein Mann und ich wären, dann wäre ich irgendwie total entspannt. Und ich meine, wenn man dann erstmal in der Bruchbude wohnt, dann ist es halt so. Ja. Mit zwei kleinen Kindern ist es schon echt deutlich aufregender und bereitet mir auch sicherlich die ein oder andere halbschlaflose Nacht. Aber gleichzeitig glaube ich, dass es sicher alles, dass wir das hinbekommen und wir auch irgendwie tolle Familienmitglieder haben, die irgendwie bereit sind, da am Anfang vielleicht mal ein paar Wochen mit rüberzukommen, um uns zu helfen und Zeit mit den Enkeln zu verbringen. Und ich glaube, das lässt sich alles organisieren.
Ihr habt auch schon irgendwie eine Wohnung oder ein Haus, weil das ist ja, glaube ich, auch schon ein Thema, wenn man in New York irgendwie eine Immobilie sucht, die auch noch halbwegs bezahlbar ist, ne?
Ich glaube, Gabriel, das ist das, was mich mit noch am nervösesten macht. Man kann das gar nicht so gut Deutsch, wie du und ich das wahrscheinlich gerne machen würde, vorplanen, weil es ist alles total kurzlebig. Ja? Ja. Also wenn ich jetzt anfange, für irgendwie April, Mai, März, April, Mai nach einer Wohnung zu suchen, dann schauen die mich an und denken, sag mal, die spinnt doch, weil das passiert irgendwie 2 bis 4 Wochen vorher.
Crazy German woman.
Genau, und deshalb ist es, man muss quasi diese Ambiguität relativ lange aushalten, bis man weiß, wo man genau ankommt.
Ja. Naja, ihr habt ja schon euer Team vor Ort, das sich da sicherlich mit drum kümmern wird. Und ich glaube, das ist auch wahrscheinlich jetzt, wenn die Kids noch so klein sind, auch ein guter Zeitpunkt, wenn die erstmal irgendwie in der Schule sind, ihre Freunde haben, ist es wahrscheinlich auch was anderes. Ne? Also dann wahrscheinlich lieber jetzt.
Ja.
Ne?
Genau, dann hätten wir es wahrscheinlich auch nicht gemacht. Aber genau, jetzt ist es eigentlich, wenn man mit anderen Eltern spricht, die irgendwie mit Kindern umgezogen sind, die sagen alle sofort machen, tolle Erfahrung und irgendwie eben genau das Alter, wo es super möglich ist, ist nochmal so ein Familienabenteuer zu wagen, von dem hoffentlich dann alle irgendwie auch lange profitieren.
Ja, wir werden es verfolgen. Du wirst ja sicherlich auch auf LinkedIn berichten. Das tun wir natürlich auch nochmal in die Shownotes. Zum Schluss würde mich und sicherlich auch alle, die zuhören, nochmal interessieren, gibt es noch so ein Buch, das du empfehlen kannst, das dich irgendwie beeindruckt hat, das vielleicht auch gerade auf deinem Nachttisch liegt?
Oh, so viele, ein einzelnes.
Greif eins raus.
Womit ich mich gerade nochmal beschäftige, ist jetzt quasi einfach Recency Bias, ist ein Buch, das heißt Tribal Leadership, weil wir jetzt gerade so in dieser Wachstumsphase sind, wo vielleicht so die natürliche Gruppengröße, die quasi so einem Tribe entspricht, irgendwann dann quasi wegbricht und dann irgendwie mehrere Tribes entstehen. Und ich habe es noch nicht fertig gelesen, das heißt, ich kann jetzt noch nicht meine komplettes Verdict oder Zusammenfassung oder Denkergebnis teilen. Aber ich finde, es gibt super viele Anstöße, gerade für so eine, wenn man so als Firma von, was ich, 100, 150 auf 200, 300 wächst. Also ganz, ganz spannend.
Und allerletzte Frage, wie schaltest du eigentlich ab? Also ich kann mir vorstellen, der Tag hat nicht genug Stunden, Familie, die Firma wächst, eine starke Vision. Also legst du das Handy auch mal weg, gehst du laufen, was machst du so?
Also ich glaube, das Schöne ist ja, dass Kinder einen total zwingen, im Moment zu sein. Ja. Und ich für mich, ich habe relativ früh jetzt auch wieder gearbeitet und mir ist es gleichzeitig wichtig, Quality Time mit meinen Kindern zu verbringen. Das heißt, ich habe immer so meinen 17:30 bis 20 Uhr Blocker, setze mich dann danach oft wieder an Schreibtisch, dem totale Familien- und Kinderzeit ist. Und ich meine, wenn man so aus irgendwie verrückten Meetings rauskommt und sich dann irgendwie im Kinderzimmer anfängt, mit der Knete zu spielen, dann ist man ja echt, es ist mindestens so gut wie Meditation, weil man eigentlich total im Moment drin ist. Ja. Und natürlich auch man dann nicht einfach zum Handy greift oder, wenn man es tut, sehr schnell daran erinnert wird, dass man eigentlich gerade was anderes macht. Von zumindest dem Zweijährigen. Das heißt, ich würde sagen, die Kinder helfen sehr beim Fokus aufs Hier und Jetzt.
Das stimmt. Das kann ich nur bestätigen. Und es erdet auch so ein bisschen, ne? Man ist dann wirklich, da wird gekleckert, da wird gemacht und getan und das hat keine großen globalen Konsequenzen.
Total.
Ja. Ja, herzlichen Dank für das Interview, liebe Jenny. Viel Erfolg weiterhin dir und euch natürlich. Wir sind gespannt, das zu verfolgen, und viel Gesundheit natürlich wünsche ich dir.
Vielen, vielen Dank, das wünsche ich dir alles auch.
Danke, danke. Ja, dann bis bald und wir bleiben in Kontakt.
Herzlichen Dank dir, Gabriel.
Danke, ciao. Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Episode mit Jenny von Podewils. Ich packe euch alle Links noch in die Shownotes, das wisst ihr ja. Checkt es mal aus, folgt ihr, folgt Liebsam. Da wird, glaube ich, noch einiges zu lesen sein. Ich bin gespannt. Und ich möchte euch gerne auch nochmal hinweisen auf unsere Crowdfunding-Aktion, die wir seit 31. Oktober laufen haben. Ihr wisst, wir gehen Eisbaden hier in Rostock-Warnemünde in der Ostsee. Das machen wir nicht nur aus Spaß und weil es uns auch gesund hält, das tut es tatsächlich, sondern wir wollen Aufmerksamkeit erregen, und zwar für ein großes Thema, das uns wichtig ist, Kinderarmut. Wir sehen das hier auch in Rostock bei uns, nicht nur in Rostock, auch in anderen Teilen Deutschlands natürlich, aber auch bei uns. Die Tafeln bekommen einen unglaublichen Run, können das kaum noch bedienen, und wir sehen viele Familien, die ihren Kindern auch nichts mehr zu Weihnachten schenken können. Und wir sind alle Familienmenschen in dieser Initiative der Eisbademeisters und es bricht uns das Herz. Deswegen haben wir gesagt, wir wollen 10.000 Euro sammeln bis 16.12. Und davon sollen Weihnachtsgeschenke gekauft werden für 300 Kinder von Rostocker Familien, denen es echt nicht so gut geht. Und der Verein Rostocker 7 kümmert sich ohnehin schon um die. Und der ist quasi unser Verein, den wir da unterstützen in unserer Crowdfunding-Aktion. Das tun wir auf der Plattform der 99 Funken von der Ostseesparkasse Rostock. Und ihr könnt uns gerne unterstützen mit einer Spende auf www.99funken.de/eisbademeisters. Vielen, vielen Dank dafür. Freuen uns auch über anderen Support, wenn ihr die Aktion teilt oder ja, vielleicht selbst mal Eisbaden geht. So viel dazu. Ich freue mich natürlich auch immer über Feedback zu diesem Podcast. Wenn ihr den supporten wollt, auch super. Bewertet ihn bitte mit ganz, ganz vielen Sternen. Kommentiert auf Apple Podcasts. Das ist tatsächlich eine Plattform, die da auch ganz, ganz wichtig ist. So, und dann haben wir ja jetzt schon den Blick Richtung Jahresende. Da wird es auch nochmal einen großen Jahresrückblick geben. Kann ich schon verraten, wer da zu Gast ist? Verrate ich noch nicht. Ich wünsche euch jetzt aber erstmal alles, alles Gute. Bleibt gesund und bleibt connected.